Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd und auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Richtig.
Tja, und werter Daniel. Werter Daniel, wir sind angekommen bei Folge 438.
Hm.
438, der Weg zu 500.
Ist geebnet.
Wenig im Weg, nur noch ein bisschen mehr als 60 Folgen. Ich meine, es ist ein bisschen mehr als ein Jahr bis zu 500.
Ja, eben.
Können wir langsam uns schon an die Planung der Party machen.
Hm.
Oder, ich meine, das wird so ein Riesenfest, da müssen wir wahrscheinlich einen Partyplaner oder eine Planerin engagieren.
Also, aber war das nicht so, dass du skeptisch warst gegenüber einer großen Feier?
Weißt du, was interessiert mich mein Gewäsch von gestern?
Verstehe. Sehr gut. Dann.
Keine Ahnung. Schauen wir mal. Zum Glück kann ich jetzt groß reden, weil ich weiß, dass sie mich frühestens 2 Monate vorher damit beschäftigen wird. Gut, Daniel. Folge 437. Hast du noch eine Ahnung, über was wir da gesprochen haben?
Oh ja, du hast die Geschichte des Reißverschlusses erzählt.
Sehr gut, ja. Ja, die Geschichte des Reißverschlusses. Eine holprige Karriere.
Oh ja, aber am Ende dann doch sehr erfolgreich, muss man sagen.
Oh ja, äußerst erfolgreich.
Gibt's Feedback oder hast du irgendwas, was du gerne anmerkst?
Eine Sache möchte ich kurz ansprechen, weil ich da ein paar Rückmeldungen dazu erhalten habe. Ich erwähne ja relativ am Schluss, dass Elias Howe auch ein Patent eingereicht hat, schon im Jahr 1851 oder es wurde ihm im Jahr 1851 zugesprochen, zu einer Art Reißverschluss und erwähnt dann auch, dass er aber sich dann mehr gewidmet hat einer anderen Erfindung, die er schon ein paar Jahre vorher eingereicht hat, nämlich der Nähmaschine.
Mhm.
Und sagt so, er gilt als der Erfinder der Nähmaschine. Ist natürlich unscharf, weil er nicht der Erfinder der Nähmaschine ist. Es hat Nähmaschinen schon vorher gegeben. Also einer der Erfinder der frühen Nähmaschine ist ein gewisser Josef Madersperger. Darauf wurde ich hingewiesen. Was Elias Howe gemacht hat, war, dass er die sogenannte Lock-Stitch-Nähmaschine entwickelt hat.
Mhm.
Und diese Doppelsteppstich- oder Steppstich-Nähmaschine ist eine modernere Form, die besser funktioniert als die ursprünglichen, die bis dahin existiert haben.
Kannst du mit Nähmaschinen umgehen?
Überhaupt nicht.
Sehr gut.
Aber also. Die Lene macht oft Sachen mit der Nähmaschine.
Mhm.
Deswegen weiß ich ungefähr, wie sie ausschauen. Zumindest.
Ja, gut.
Ja, und weiß, wie sie sich anhören.
Ja.
So wie zum Elias Howe.
Mhm.
Mehr Feedback haben wir gekriegt, aber das landet dann wie immer in unserem nächsten Feedback, der unweigerlich kommen wird.
Unweigerlich, aber also
unweigerlich.
Würde ich sagen, nicht nur unweigerlich, sondern auch in Bälde.
In Bälde, ja, das ist ja zum Glück ein dehnbarer Begriff. Und dann kann man das ruhig behaupten. Gut, Daniel, hast du noch was Hausmeisterliches oder sollen wir gleich übergehen zum Kernstück dieses Podcast, nämlich einer Geschichte.
Mach mal das mal.
Mhm.
Soll ich schon?
Geht schon los? Wenn du magst, wir können auch noch ein bisschen schweigend sitzen hier und sammeln.
Richard, in der Nacht vom 5. auf den 6. Juli 1892 sammeln sich ungefähr 300 Männer am Ohio River in Pittsburgh in den USA im Bundesstaat Pennsylvania. Mit Gewehren bewaffnet lassen sie sich auf Lastkähnen flussaufwärts ziehen, um noch im Schutz der Dunkelheit ihr Ziel zu erreichen. Ein Stahlwerk in Homestead, das ist wenige Kilometer von Pittsburgh entfernt. Und Pittsburgh ist ja nicht nur die City of Bridges, sondern auch die Steel City.
Mhm.
Und das liegt vor allem an einem Mann, nämlich an Andrew Carnegie. Der ist als Jugendlicher 1848 mit seinen Eltern aus Schottland in die USA gekommen und dort zu einem der reichsten Industriellen überhaupt geworden. Und vor allem dank der Carnegie Steel Company. Carnegie übrigens verkauft das Unternehmen 1901 an J.P. Morgan für mehrere hundert Millionen Dollar. Und ich habe unterschiedliche Zahlen gefunden, weil du es sicher gleich fragen wirst, was das inflationsbereinigt bedeutet. Es war in jedem Fall ein Milliardenbetrag. Also es geht so in die Richtung zwischen 10 und 20 Milliarden.
Ja.
Aber zurück ins Jahr 1892. Die Stahlindustrie wurde in diesen Jahren zu einem der wichtigsten Wirtschaftszweige in den USA. Und dieses Stahlwerk Homestead Steelworks war nicht nur Teil der Carnegie Steel Company, sondern zeitweise das größte Stahlwerk der Welt. Und was jetzt am Morgen des 6. Juli beginnt, nachdem die 300 Männer die Lastkähne verlassen, beziehungsweise eigentlich verlassen wollen, ist einer der blutigsten Arbeitskämpfe in den USA bis dahin, mit schwerwiegenden Folgen für die US-Gewerkschaftsbewegung. Und Richard, ich nehme an, du hast vom Homestead-Streik schon gehört, oder?
Schon mal gehört, aber weiß so gut wie nichts.
Sehr gut. Wir werden in dieser Folge nämlich nicht nur über den Homestead-Streik sprechen, sondern vor allem über das Unternehmen, das die 300 Männer mit Gewehren zum Stahlwerk schickt.
Aha.
Hast du eine Idee, für wen die arbeiten? Es ist eine Agentur, die niemals schläft.
Was, eine Agentur, die niemals schläft?
Ja, ist ein bisschen holprige Übersetzung, aber es sollte dich auf die richtige Fährte bringen.
1892 hast du gesagt, war das?
1892, genau.
Und wenn du Agentur sagst, meinst du da eine staatliche Agentur?
Naja, ich meine eine Agency. Also im Englischen ist es eine Agency.
Mhm.
Es ist nichts Staatliches.
Ich habe keine Ahnung.
Wir werden heute über Pinkerton sprechen.
Ah.
Die bekannteste und eine der ältesten Detekteien in den USA. Die Pinkerton National Detective Agency war zeitweise die größte Privatpolizei der Welt. Und wir werden vor allem über den Mann sprechen, auf den es alles zurückgeht, nämlich Alan Pinkerton.
Ah.
Ebenfalls wie Carnegie ein schottischer Einwanderer, der in den USA Karriere macht. Bevor wir uns aber jetzt anschauen, wie Alan Pinkerton zum Privatdetektiv wird und vielleicht einen Mordanschlag auf Abraham Lincoln verhindert, lass uns nochmal zum Stahlwerk in Homestead gehen und uns anschauen, wie es dort zum Streik kommt und warum und wie der Streik dann eskaliert.
Mhm.
Es gibt die Amalgamated Association of Iron and Steel Workers. Das war eine Gewerkschaft für die Stahlarbeiter. Und der Homestead-Streik 1892 war nicht deren erster Arbeitskampf in dem Stahlwerk. Und vor allem waren sie mit ihren Streiks vorher eigentlich immer erfolgreich gegen die Unternehmensführung. 1882 zum Beispiel, also 10 Jahre vorher, da können sie verhindern, dass Nicht-Gewerkschaftsklauseln in die Arbeitsverträge aufgenommen werden. Das sind die sogenannten Yellow Dog Contracts. Also da verpflichten sich dann die Arbeitnehmenden, dass sie sich keiner Gewerkschaft anschließen.
Mhm.
Was natürlich ein beliebtes Mittel war, um die Gewerkschaften dann zu schwächen. Carnegie und der Geschäftsführer des Stahlwerks, das war Henry Clay Frick, die verfolgen jetzt tatsächlich den Plan, die Gewerkschaft zu zerschlagen. Und eine Gelegenheit bietet sich ihnen jetzt im Jahr 1892, da läuft nämlich der Tarifvertrag aus und Frick, der nimmt jetzt die Verhandlungen mit der Gewerkschaft auf. Und was man vielleicht noch dazu sagen muss, von den ungefähr 3.800 Mitarbeitenden waren ungefähr nur 800 in der Gewerkschaft organisiert. Und es kommt zu keiner Einigung. Frick sperrt die Gewerkschafter aus, die jetzt zum Streik aufrufen und das Ziel ausgeben, das Werk geschlossen zu halten. Und das ist dann so, die verteilen sich dann rund um das Werk, patrouillieren auch am Fluss. Das Werk liegt direkt am Monongahela River. Und sie lassen niemanden durch, der den Eindruck macht, er könnte ein Streikbrecher sein. Weil das war jetzt genau die Taktik von Frick, der versucht, Leute zu finden, die sich nicht am Arbeitskampf beteiligen, um den Betrieb trotz Streik weiterlaufen lassen zu können. Und der schaltet halt in vielen Zeitungen in den USA Anzeigen und sucht sogar in Europa nach Arbeitswilligen. Und die Streikenden, die sich jetzt also um die Fabrik positioniert haben, die versuchen zu verhindern, dass Streikbrecher in die Fabrik kommen, um dort den Betrieb wieder aufzunehmen. Frick wendet sich zunächst mal an den Sheriff und der lässt Flugblätter in Homestead verteilen mit der Aufforderung, den Betrieb des Werks wieder zu ermöglichen. Und die Streikenden lehnen das aber natürlich ab. Und jetzt kommt die nächste Eskalationsstufe. Frick, der plant jetzt mit Pinkerton-Agenten vom Fluss aus auf das Werksgelände zu kommen. Also er will die dorthin schleusen, um wieder Zugang zum Gelände zu haben.
Mhm.
Und da kommen wir jetzt zurück zu meiner Geschichte am Anfang. Diese 300 Pinkertons, die starten also in der Nacht vom 5. auf den 6. Juli mit Gewehren bewaffnet auf Lastkähnen Richtung Stahlwerk. Also werden mit so Schleppern, werden die da so hingeschleppt und sollen dann eben vom Ufer aus zum Werk kommen.
Und die nennt man dann auch die Pinkertons?
Ja, also man nennt sie auch die Pinks oder eigentlich würde man sagen Pinkerton Agents oder Pinkerton Agenten. Mhm. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob man die Pinkertons oder so sagt.
Ja, es ergibt Sinn.
Ja, also.
Zumindest, dass man weiß, von wem man spricht.
Oder? Genau, ja. Aber die Streikenden, die sind darauf vorbereitet. Also die wissen schon seit Längerem, dass sie jetzt mit den Lastkähnen ankommen und rufen jetzt dazu auf, das Werksgelände zu besetzen. Inzwischen versuchen dann die Pinkertons ans Ufer zu kommen, also versuchen dann von den Lastkähnen auszusteigen und ans Ufer zu kommen. Und beide Seiten beschuldigen sich später, das Feuer eröffnet zu haben. Es kommt jedenfalls jetzt zu den ersten Schusswechseln. Einige werden verwundet und es kommt auch schon zu den ersten Todesopfern. Aber es gelingt den Pinkerton-Leuten nicht ans Ufer zu kommen. Also die verschanzen sich jetzt auf den Lastkähnen am Ufer. Am Morgen schließen sich dann auch viele Einwohnerinnen und Einwohner aus Homesteads dann den Streikenden an. Also insgesamt stehen den Pinkertons jetzt mehr als 6000 Leute gegenüber. Und die sitzen jetzt auf ihren Lastkähnen, haben auch so Schießscharten sich gebaut, also schießen da auch raus. Und so kommt es auch immer wieder zu Schusswechseln. Aber sie kommen von diesen Lastkähnen nicht runter und können das Ufer nicht betreten. Und auf der anderen Seite versuchen gleichzeitig die Streikenden, die Lastkähne wirklich zu versenken. Also die können jetzt nämlich nicht mehr weg, weil die haben schon versucht, mit dem Schlepper nochmal zu kommen und die Lastkähne wegzuziehen. Aber die Schlepper wurden beschossen, deshalb sind die dann gleich wieder abgezogen. Mhm. Und so sitzen die jetzt halt auch fest auf den Lastkähnen dort. Und die Streikenden haben dann Dynamit und Feuerwerkskörper auf die Kähne geworfen. Und ein Versuch war zum Beispiel so ein brennendes Floß. Also die haben Floß angezündet und haben es dann zu den Lastkähnen getrieben, in der Hoffnung, dass die auch Feuer fangen und niederbrennen.
Mhm.
Die Kämpfe ziehen sich dann bis in den Nachmittag und es beteiligen sich dann auch tausende Stahlarbeiter der umliegenden Fabriken. Und um 17 Uhr kapitulieren die Pinkerton-Leute dann schließlich, hissen eine weiße Flagge und geben ihre Waffen ab. Die werden dann ins Opernhaus von Homestead eskortiert, das kurzfristig als Gefängnis dient. Und es gab wohl die Abmachung, also zumindest behaupten es die Streikenden später, dass die Pinkertons alle angeklagt werden sollen. 324 werden gefangen genommen oder werden dann eben ins Opernhaus gebracht. Am nächsten Tag bringt man sie mit einem Sonderzug nach Pittsburgh, wo sie dann aber freigelassen werden. Bei dem Versuch, von den Lastkähnen aufs Gelände zu gelangen, werden 3 von ihnen getötet, mehr als 30 verletzt und auf Seiten der Streikenden sind es mindestens 7 Todesopfer.
Mhm.
Jetzt war der Streik an der Stelle aber noch nicht zu Ende, weil beide Seiten stehen sich ja immer noch recht unversöhnlich gegenüber. Und es ist dann so, dass der Gouverneur von Pennsylvania, der schickt dann Soldaten, also eigentlich eine Miliz, die dann die Streikposten vertreiben und dann können wieder Arbeiter in die Fabrik. Und Frick engagiert dann neue Leute aus dem ganzen Land und die Stahlöfen, die werden dann schließlich nach einigen Tagen wieder angefeuert. Und die Streikenden können das jetzt nicht mehr verhindern. Und dementsprechend lehnt Frick natürlich weiterhin alle Verhandlungen ab. Also die Fabrik läuft ja wieder. Und am 23. Juli 1892, also 3 Wochen nach dem Zusammenstoß mit den Pinkertons, verschafft sich ein Mann Zutritt zu Fricks Büro, zieht eine Waffe und schießt auf ihn. Frick überlebt das Attentat, aber es hat zur Folge, dass die öffentliche Unterstützung für den Streik immer mehr zurückgeht. Der Täter ist übrigens Alexander Berkman, ein führender Kopf der anarchistischen Bewegung aus New York, und der begeht diesen Mordversuch im Grunde ohne direkte Verbindung zur Stahlindustrie oder zur Gewerkschaft. Also man konnte keine Verbindung finden zu den Streikenden.
Hm. Ist so Teil dieser anarchistischen Bewegungen, oder?
Genau, der war auch einer.
In den USA zu jener Zeit.
Genau, und Alexander Berkman ist sogar auch einer der so führenden Köpfe, auch der so die Theorien auch liefert für den Anarchismus der Zeit.
Mhm.
Im August gibt Carnegie dann bekannt, dass das Werk wieder vollständig in Betrieb ist. Und wer dort jetzt arbeiten wollte, musste sich jetzt halt den Bedingungen von Carnegie unterwerfen. Und die Streikenden machen das schließlich auch. Und somit war der Streik gescheitert. Und die Folge war eine gewaltige Schwächung der Gewerkschaftsbewegung. Also die Amalgamated Association of Iron and Steelworkers verliert massiv an Mitglieder und wird praktisch bedeutungslos. Und deshalb gilt der Homestead-Streik als wichtige Zäsur, weil der Streik nicht nur scheitert, äußerst brutal verläuft, sondern auch ein schwerer Rückschlag ist für die Gewerkschaften. Ich habe das jetzt deshalb erzählt, weil die Eskalation dieses Streiks 1892 ist der Höhepunkt einer Entwicklung. Allerdings eine Entwicklung, die der Gründer der Pinkertons National Detective Agency, Alan Pinkerton, nicht mehr erlebt. Der stirbt nämlich schon 8 Jahre vorher, 1884 in Chicago, worauf sein ältester Sohn William die Geschäfte übernimmt. Und William Pinkerton macht jetzt diese Detective Agency zur Speerspitze des sogenannten Union Bustings. Also das ist der Kampf gegen Gewerkschaften und im Grunde halt gegen sämtliche Formen von Vertretungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Also um das so in Relation zu setzen, zwischen 1877 und 1892, also das ist das Homestead-Jahr, waren sie an mindestens 70 Streiks beteiligt. Und Pinkerton ist zu dieser Zeit bekannt dafür, Proteste zu unterwandern oder für bestreikte Unternehmen Streikbrecher zu unterstützen. Gleichzeitig war Homestead aber durch diesen Gewaltausbruch ein ziemlicher Imageverlust für Pinkerton, weshalb sie nämlich danach diesen Geschäftsbereich mehr oder weniger aufgeben und sich wieder vor allem auf klassische Detektiv- und Polizeiarbeit konzentrieren. Weil damit ist Pinkerton nämlich auch zunächst mal bekannt geworden.
Mhm.
Weißt du was über Pinkerton oder inwiefern sind sie dir schon begegnet?
Nicht wahnsinnig viel. Also ich glaube, gehört mal in einer Folge, die du gemacht hast, aber ansonsten weiß ich nicht viel darüber.
Sehr gut. Pinkerton ist 1819 in Glasgow in Schottland geboren und sein Vater stirbt, als er 10 ist und er verlässt daraufhin die Schule und wird Böttcher oder Fassbinder. Ich habe in der Vorbereitung gelernt, dass es sehr viele Berufsbezeichnungen gibt für dieses Handwerk. Also heißt auch Küfner, Schäffler, Büttner.
Also die, die Fässer machen.
Genau, die man halt auch kennt als zum Beispiel Bierfässer oder Weinfässer. Und da stößt Pinkerton jetzt in jungen Jahren auf eine Bewegung, der er sich anschließt und vielleicht wird es dich im ersten Moment überraschen, was das für eine Bewegung ist, gerade wo ich jetzt vom Homestead-Streik erzählt habe. Es sind nämlich die Chartisten. Eine politische Protest- und Reformbewegung aus der Arbeiterklasse, die sich eben unter anderem für Gewerkschaften stark macht und für eine Wahlrechtsreform kämpft. Und die Chartisten haben Anfang der 40er, also der 1840er Jahre, sehr großen Zulauf, veranstalten Massenkundgebungen und reichen zum Beispiel auch eine Petition beim Parlament ein, für die sie mehrere Millionen Unterschriften sammeln.
Habe ich, glaube ich, einmal erwähnt in meiner Folge über Tichborne.
Ah, sehr gut, ja.
Tichborne, weil die Unterstützer von ihm, die sind ja ein bisschen auch aus dieser Gegend der Chartisten kommen.
Ah, ja, das kann gut sein. Passt auch gut in die Zeit. 1842 kommt es im Vereinigten Königreich zu einer Wirtschaftskrise, worauf viele Arbeitgeber mit Lohnkürzungen reagieren. Und das wiederum führt zu einem Generalstreik, der auch bekannt ist als Plug-Plot Riots. Und die sind jetzt zwar nicht direkt von den Chartisten organisiert, aber halt inspiriert und befürwortet worden. Und es kommt dann auch zu einigen Gewaltausbrüchen und Kämpfen zwischen den Streikenden und den Soldaten, die von der Regierung eingesetzt werden. Und die Folge ist, dass die Regierung auf diesen Generalstreik mit einer Verhaftungswelle antwortet. Und diese Verhaftungswelle, die trifft viele Chartisten. So auch den Pinkerton, der von seiner drohenden Verhaftung erfährt und daher mit seiner Frau in die USA auswandert. Sie kommen erstmal in Nova Scotia an, machen sich dann aber auf den Weg nach Chicago, weil Pinkerton dort einen Bekannten hat, für den er arbeiten will oder der ihm eine Arbeit vermittelt. Und er findet auch recht schnell Arbeit als Böttcher in einer Brauerei, hat aber dann den Plan, sich selbstständig zu machen und zieht daher nach Dundee in Illinois, das ist ein kleines Dorf nicht weit von Chicago, und baut sich dort eine recht erfolgreiche eigene Böttcherei auf. Also das heißt, er hätte Tag und Nacht gearbeitet und am Ende sogar 10 Mitarbeiter gehabt. Und trotzdem nimmt sein Leben jetzt gleich eine völlig andere Wendung. Er wird jetzt nämlich Detektiv. Hat aber mit diesem Bereich vorher ja praktisch nichts zu tun gehabt. Und es fängt so an, Dundee liegt am Fox River. Und da gibt es mehrere so kleine Inseln. Und zu den Inseln fährt er manchmal, um Holz zu schlagen für seine Fässer. Und eines Tages, 1847, er ist jetzt seit 5 Jahren in den USA, fällt ihm dort an einer recht versteckten Ecke ein Lagerfeuer auf. Und dieses Lagerfeuer, das weckt seine Neugier. Er versucht nämlich herauszufinden, wer sich da regelmäßig trifft. Und heimlich macht er sich also jetzt mehrfach auf den Weg, schleicht sich an das Lagerfeuer ran und eines Nachts entdeckt er, dass das der Treffpunkt einer Fälscherbande ist. Und er informiert jetzt den Sheriff und gemeinsam sprengen sie dann eines dieser Treffen und die Fälscher werden verhaftet. Und jetzt hat er halt schon ein bisschen diesen Ruf, dass er so Verbrechen aufdeckt, beziehungsweise dass es ihm halt so einmal gelungen ist. Und so kommt es, dass ein Jahr später ein Geschäftsmann auf ihn zukommt, der ihn bittet, zu helfen, einen Fälscher zu überführen. Und es gelingt ihm wiederum und weil ihm das jetzt gelingt, bietet ihm der Sheriff eine Stelle als Deputy an. Und die nimmt er auch an. Und kurze Zeit darauf verkauft er seine Böttcherei und wechselt dann als Deputy nach Chicago, wo er sich unter anderem einen Namen macht als Special Agent für die Post, also den US Postal Service, für die er dann Fälschungen und Briefbetrügereien aufdeckt. Er arbeitet jetzt zwar nicht lange für den Sheriff, aber er ist jetzt endgültig weg von der Bötcherei und wird in den nächsten Jahrzehnten die Entwicklung der Strafverfolgung, also den Bereich Law Enforcement, in den USA prägen wie nur wenige sonst.
Also die klassische Aufstiegsgeschichte der USA vom Böttcher zum Law Enforcement Age.
Absolut. Und wir werden auch gleich sehen, sein Aufstieg ist wirklich phänomenal. Also da werden gleich sehen, mit welchen Leuten er jetzt dann auch bald in Kontakt treten wird. 1850 gründet er nämlich mit einem befreundeten Anwalt die Northwestern Police Agency und die wird später dann zur Pinkerton National Detective Agency. Der Name wechselt, manchmal tauschen sie auch das Detective mit Police aus, aber so im Großen und Ganzen, ja, Pinkerton bleibt immer gleich an der Agency. Sie arbeiten zunächst vor allem für Eisenbahngesellschaften, also sie verhindern Überfälle auf Züge als eine Art Sicherheitsdienst, aber sie beginnen auch gleich mit einer anderen Sache, für die sie berühmt werden, nämlich mit der Überwachung von Mitarbeitern. Eine seiner Hauptmethoden war nämlich das sogenannte Testing. Also Pinkerton hat Leute eingeschleust, die dann Mitarbeitende beobachtet haben und getestet haben, wie sie auf bestimmte Sachen reagieren. Ob sie zum Beispiel auch mal was unterschlagen und solche Dinge. Und das wird so einer der großen Geschäftszweige, diese Arbeit für Eisenbahngesellschaften. Und es gibt übrigens einen Querverweis zu einer Geschichte, die du mal gemacht hast. Die wird in einem Aufsatz von 2009 erwähnt und hat es auch in den englischen Wikipedia-Artikel geschafft. Ich konnte es aber sonst nicht verifizieren. Es geht um John Brown, von dem du in Folge 399 erzählt hast und seinem gescheiterten Überfall auf Harper's Ferry. Und ich weiß nicht, ob du in deiner Recherche auch von Alan Pinkerton gelesen hast. Vermutlich nicht.
Nicht in Bezug auf John Brown, ne?
Also Pinkerton soll nämlich 1859 an einem geheimen Treffen von Henry Wagoner und John Brown teilgenommen haben und geholfen haben, Kleidung und Vorräte zu kaufen.
Aha.
Und es gibt auch die Geschichte, dass Pinkertons Haus einige Zeit auch als Underground Railroad Station verwendet wurde. Wobei ich aber bei der Geschichte wirklich nicht ganz sicher bin, weil es wird halt oft so anekdotisch erzählt und wie viel da dann tatsächlich dahinter steckt, bin ich mir nicht sicher.
Es wäre auch ein bisschen untypisch, oder?
Ja, eben. Es würde nicht so richtig passen.
Also ich meine, es würde nicht in das Narrativ passen, aber ich meine, es sind schon andere Sachen passiert, ja.
Ja.
Die nicht ins Narrativ gepasst haben, aber das wäre komisch.
Würde ich auch sagen, aber ja, wie gesagt, das ist eine der Geschichten, die sehr oft um ihn kolportiert werden. Bei diesen Aufträgen für Eisenbahngesellschaften arbeitet er auch für die Illinois Central Railroad. Und deren Anwalt wird seinen beruflichen Aufstieg, also den beruflichen Aufstieg von Pinkerton in den nächsten Jahren maßgeblich prägen. Und hast du eine Idee, wer dieser Anwalt sein könnte?
Das ist der Anwalt von Pinkerton.
Nee, der Anwalt der Illinois Central Railroad.
Ach so, Illinois. Naja, warte mal. Abraham Lincoln.
Ja, richtig. Ja, sehr gut. Genau der. Abraham Lincoln, der ab 1861 dann US-Präsident wird. Gewählt worden ist er aber im November 1860. Und von da, also vom November 1860 bis März 1861, war er also President-elect. Gewählt, aber noch nicht im Amt. Und vor seiner Amtseinführung im März 1861 war eine Rundreise durch 70 Städte geplant, die in Washington schließlich enden sollte. Eine sogenannte Whistle-Stop-Tour. Startpunkt war Springfield in Illinois. Und für die Sicherheit der Zugfahrt wurde jetzt Alan Pinkerton engagiert.
Mhm.
Und den erreichen bald Hinweise über einen geplanten Mordanschlag auf Lincoln. Die Geschichte ist bekannt als der Baltimore-Plot. Von dem hast du bestimmt schon gehört, oder?
Nein.
Der Baltimore-Plot, der zieht weite Kreise. Pinkerton schickt seine Agenten los, um Hinweise auf eine Verschwörung zu finden. Und die finden welche. Wie ernst zu nehmen die sind oder die waren, ist bis heute unklar. Pinkerton jedenfalls ist davon überzeugt, dass in Baltimore ein Attentat auf Lincoln geplant war. Und er kommt jetzt mit einigen Pinkerton-Leuten nach Baltimore, die sich dann in der ganzen Stadt unter die Bewohner mischen. Er selber hat sich dann zum Beispiel als Börsenmakler aus dem Süden ausgegeben und versucht, so mit Geschäftsleuten in Kontakt zu treten. Und einen wesentlichen Anteil an den Ermittlungen hatte Kate Warren. Es war eine Pinkerton-Agentin und zwar überhaupt die erste Detektivin in den USA. Und Pinkerton setzt sie vor allem für Undercover-Missionen ein, so auch in diesem Fall. Sie wird nämlich nach Baltimore geschickt und gibt sich dort als reiche Dame aus den Südstaaten aus und imitiert auch so den Südstaaten-Akzent. und wohnt dann in einem noblen Hotel und soll sich eben oder freundet sich dann mit Sezessionisten an und erfährt so Details über den Plan, Lincoln zu ermorden. Und Pinkerton ist jetzt davon überzeugt, dass er tätig werden muss. Dieser Mordkomplott, der sollte so ausschauen. Um nach Washington zu kommen, musste Lincoln in Baltimore umsteigen. Und zwar musste er nicht nur den Zug wechseln, sondern auch zu einem anderen Bahnhof, der ungefähr eine Meile mit der Kutsche entfernt lag.
Mhm.
Und ursprünglich war geplant, dass er am 23. Februar um 12.30 Uhr ankommt und um 15 Uhr weiterfährt vom anderen Bahnhof. Und laut Pinkerton war geplant, während dieser Kutschfahrt, dass dort ein Streit bzw. eine Schlägerei am Straßenrand inszeniert werden soll. Die Polizei geht dann dorthin, kümmert sich drum und sind also abgelenkt. Und dieses Chaos wollten dann die Attentäter nutzen, um den schutzlosen Lincoln dann zu ermorden. Und ein kleiner Dampfer stand auch schon bereit, über den sie dann oder mit dem sie dann fliehen konnten. Und es kommt dann zu einem Treffen zwischen Pinkerton und Lincoln, der aber die Attentatspläne erstmal nicht ernst nimmt. Erst als der Sohn des designierten Außenministers ihm bestätigt, dass durchaus die Gefahr eines Mordkomplotts bestehen würde, lässt er sich dann darauf ein. Und es hilft aber insofern nichts, weil Lincoln muss durch Baltimore, um nach Washington zu kommen. Also er muss auf jeden Fall durch. Sie müssen ihn irgendwie durchschleusen. Mhm. Deshalb ist der Plan, sie wollen ihn früher durchschleusen als angekündigt. Nämlich schon mit dem Nachtzug. Und nicht erst am nächsten Tag mittags. Sie machen es dann so, sie chartern einen Sonderzug. Und während der Dinnerparty am Abend kommt dann Lincolns Privatsekretär rein, klopft ihm so auf die Schulter und bittet ihn, also kurz nach draußen zu kommen. Und er hat natürlich nicht mehr vor, reinzugehen, sondern er geht jetzt raus, wirft sich so Reiseklamotten an, geht dann mehr oder weniger verkleidet zu dem Sonderzug. Und es soll halt niemandem auffallen, dass es sich um Lincoln handelt. Im Zug warten dann Pinkerton und Warren auf ihn, die ihn dann eben beschützen. Er reist jetzt auch nicht mit einer großen Gruppe, sondern es soll eben so aussehen, als wäre hier eine Privatperson unterwegs. Sie fahren dann die Nacht durch und nach einigen Umstiegen kommt Lincoln tatsächlich dann sicher in Washington an und wird als Präsident vereidigt.
Mhm.
Kate Warren wird daran so ein wesentlicher Anteil zugeschrieben. Einerseits, weil ihre Ermittlungen dazu geführt haben, vom Baltimore-Plot zu erfahren und andererseits, weil sie persönlich dafür gesorgt hat, dass Lincoln sicher nach Washington kommt, weil es gibt diese Geschichte, dass Pinkerton auf die Idee zu dem Slogan, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ich habe nur vorhin gesagt, die Agentur, die niemals schläft.
Aha.
Sie haben den Slogan, we never sleep. Also das Logo von Pinkerton ist ein Auge, das ist eben so offen und drüber steht dann eben Pinkerton, National Police Agency oder Detective Agency und drunter steht we never sleep. Und angeblich kommt Pinkerton auf die Idee, weil Warren während dieser Nachtfahrt mit Lincoln nicht geschlafen hat und also kein Auge zugetan hat.
Ist aber auch ungesund.
Ja gut, aber für eine Nacht.
Gar nicht zu schlafen.
Für eine Nacht kann man das machen.
Grundsätzlich nicht zu schlafen.
Das stimmt. Ob Lincoln tatsächlich in Gefahr war, lässt sich heute jetzt nicht mehr wirklich beantworten. Es ist so, diese Geschichte macht Pinkerton und sein Detektivbüro wirklich landesweit bekannt und sorgt medial für einen großen Aufschrei. Lincoln wird nämlich vorgeworfen, sich zu verstecken und so als jetzt ist er ein neuer Präsident und traut sich gar nicht so, sich den Leuten zu zeigen. Und deshalb machen sich auch viele über ihn lustig. Und einer seiner Vertrauten, der auch die Situation erlebt hat, also der auch da dabei war und der auch als sein Bodyguard und Leibwächter gearbeitet hat, der gerät auch in Streit mit Pinkerton und schreibt in seiner Biografie: It is perfectly manifest that there was no conspiracy, no definite purpose in the heart of even one man to murder Mr. Lincoln in Baltimore. Also der hält die ganze Geschichte für einen Versuch, Pinkerton sich wichtig zu machen. Und er geht davon aus, dass er einfach wild Infos von angeheuerten Spionen und bezahlten Informanten so kombiniert hat, um es eben so aussehen zu lassen, als stünde da wirklich ein Anschlag kurz bevor.
Mhm.
Wenn das der Plan war, sich da nur wichtig zu machen, dann hat es funktioniert. Pinkerton war, wie man im Englischen sagt, ein Household Name anschließend. Er wird zum bekanntesten Detektiv in den USA. Und um sich gegen Vorwürfe zu wehren, dass die ganze Geschichte ein Hoax war, hat er angefangen, Detektivgeschichten aufzuschreiben. Und die erste dieser Geschichten geht nämlich um den Baltimore-Plot. Und bis 1884, also bis zu seinem Todesjahr, veröffentlicht er insgesamt 18 dieser Geschichten oder dieser Romane. Also echte True-Crime-Geschichten, weil es sind alles Pinkerton-Fälle. Und die Wahl Lincolns zum Präsidenten ist ja insofern eine besondere, weil daraufhin ja einige Staaten aus der Union austreten. Und das Ganze mündet dann ja im amerikanischen Bürgerkrieg oder im Sezessionskrieg. Und Pinkerton soll jetzt für Lincoln einen militärischen Geheimdienst aufbauen. Und seine Hauptaufgabe bestand darin, Informationen über die feindlichen Truppenbewegungen zu sammeln. Und er wird zumindest für kurze Zeit zum Spymaster. Nach dem Krieg, also der Bürgerkrieg endet ja 1865, baut Pinkerton jetzt sein Detektivbüro weiter aus. Wobei man sagen muss, das ist vielleicht auch schon deutlich geworden, es ist halt immer mehr als nur ein Detektivbüro gewesen. Also es war ja auch ein Sicherheitsdienst, die haben auch teilweise Polizeiaufgaben übernommen. Und Pinkerton war inzwischen einfach auch eine bekannte Persönlichkeit in den USA. Und zeitweise sogar so bekannt, dass der Name Pinkerton einfach für Detektiv stand.
He's a Pinky.
Genau. Und er heuert immer mehr Leute an, gründet weitere Filialen. Also zum Beispiel wurde 1865 die erste Niederlassung in New York eröffnet. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht war die Pinkerton Detective Agency die größte Strafverfolgungsorganisation der Welt. So in den 1870er und 1880er Jahren. Und was ihn so erfolgreich macht, ist diese Mischung aus unterschiedlichen Aufgabenbereichen, die sie übernehmen. Also einerseits haben wir schon gesehen, sie machen so Mitarbeiterüberwachung, machen so eine Art klassischen Sicherheitsdienst. Was sie aber auch machen ist, sie nehmen Regierungsaufträge an. Also die Regierung gibt ihnen Aufträge, zum Beispiel das US-Justizministerium, setzt sie ein zur Aufdeckung und Strafverfolgung bei Verletzung von Bundesgesetzen.
Mhm.
Und da kommen wir jetzt zum Punkt, warum Pinkerton eigentlich so erfolgreich war.
Darf ich eine Theorie abgeben?
Ja.
Warum glaub? Naja, weil sie ist ja groß und mächtig, aber ist nicht staatlich, kriegt aber Aufträge vom Staat und kann deswegen auch Dinge machen, die der Staat nicht machen würde oder nicht darf. Und deswegen sind sie so erfolgreich.
Sehr, sehr gut, Richard. Genau das ist nämlich der Punkt. In den USA gab es nämlich im 19. Jahrhundert oder bis Mitte des 19. Jahrhunderts gab es keine zentralisierten Bundesbehörden zur Strafverfolgung. Und die haben deshalb diese Aufgaben ausgelagert. Und die, die es gemacht haben, waren eben dann Pinkerton.
Das ist ja auch noch die Zeit vor, also bevor es das FBI gibt, oder?
Dass genau.
Dass er dann eher solche überstaatlichen Aufgaben übernimmt.
Genau, das ist nämlich der Punkt. Also es gibt sowas wie das FBI noch nicht, es gibt den Secret Service noch nicht. Also diese ganzen Behörden, diese US-Bundesbehörden, die entstehen erst in der Folge.
Mhm.
Und bis es die gibt, übernehmen eben solche Agenturen oder solche Agencies wie Pinkerton solche Aufgaben. Das heißt, dieser Bereich Strafverfolgung wurde oder war in den USA ganz lange Zeit mehr oder weniger privatisiert.
Ja, ich wollte es nämlich vorhin auch schon sagen, dass du gesagt hast, so die größte Strafverfolgungsagentur und eben nicht Behörde, sondern Agentur.
Ja, genau. Ja,
dass es für uns zu Recht heutzutage halt auch komisch klingt, dass privates Unternehmen Strafverfolgung durchführt.
Genau.
Was jetzt natürlich blauäugig klingt, wenn ich es jetzt sage, wenn ich so tue, als würde es heutzutage nicht geben, auf die eine oder andere Art und Weise gibt es eh auch, aber dass das wirklich so die Agentur war, die sich dem gewidmet hat oder die größte, die das gemacht hat, das ist schon außergewöhnlich, wenn man sich das vorstellt.
Absolut, weil das Ding ist ja, ich glaube, das ist ein Trend in den letzten Jahrzehnten gewesen, sowas wieder vermehrt privat auszulagern. Mhm. Aber so in der Zeit ist es wirklich besonders, dass diese Behörden noch gar nicht existiert haben. Es ist zum Beispiel auch so, dass Pinkertons Geheimdienst während des Bürgerkriegs auch als der erste Intelligence Service gilt, der wirklich für das Federal Government gearbeitet hat. Also für quasi den Bundesstaat. Und der Secret Service, der entsteht erst 1865. Und am wichtigsten ist natürlich so als Behörde dann das FBI. Und weißt du, wann es gegründet wurde?
Das FBI?
Ja.
Puh, in den 30er Jahren?
Du meinst 1930er Jahren?
Mhm.
Naja, schon ein bisschen früher, im Jahr 1908.
Ah, 1908. Ah ja, schau.
1908. Es ist nur bekannter geworden dann durch Edgar Hoover. Das war dann in den...
Aber in der ursprünglichen Form hat es noch nicht FBI geheißen, oder?
Da hat es nur Bureau of Investigation geheißen in der Ursprungsversion. Und weißt du, von wem es gegründet wurde?
Hast du einen Neckart erwähnt?
Na, Hoover,
so, Hoover ist quasi der, der es so groß gemacht hat.
Genau, oder? Ja.
Ich habe irgendwo im Hinterkopf, dass das schon mal Thema war. Und mir fällt es einfach nicht ein. Ja, na, sag's mir.
Wir haben, glaube ich, darüber noch nicht gesprochen. Es ist Charles Joseph Bonaparte, der Großneffe von Napoleon Bonaparte.
Ja, doch, doch, darüber haben wir gesprochen.
Okay.
Weil du hast ja, entweder, na, habe ich es erwähnt oder hast du es erwähnt, aber irgendwo ist das schon mal vorkommen, glaube ich, der Bonaparte, der oder in einem Feedgag.
Ja, das kann sein, ja.
Irgend sowas. Oder vielleicht habe ich einen Hinweis gekriegt. Ich weiß nicht, aber die Bonaparte-Geschichte, die kommt mir sehr bekannt vor.
Der war Minister unter Roosevelt und hat in dem Zuge dann das FBI gegründet.
Hm.
1908. Aber das zeigt genau dieses strukturelle Problem der Strafverfolgung in den USA, weil eben private Sicherheitsdienste oder Detektivbüros wie Pinkerton diese Lücke gefüllt haben. Und Pinkerton nicht die einzige Detektei war, die Polizeiaufgaben übernommen haben. Das betrifft auch jetzt nicht nur den Staat als Ganzes, auch viele Städte zum Beispiel haben im 19. Jahrhundert die Strafverfolgung noch privatisiert. Also es gibt in den USA auch noch diese Private Police. Und diesen Bereich, den kennt man in Europa, glaube ich, so in der Form nicht. Mhm. Und der Baltimore-Plot ist ein gutes Beispiel dafür, weil Pinkerton wird engagiert, um für die Sicherheit des gewählten Präsidenten zu sorgen. Also das ist eben schon ein Beispiel dafür, wie ein privates Unternehmen, was heutzutage halt der Secret Service machen würde, damals Pinkerton gemacht hat. Und wie wir beim Homestead-Streik gesehen haben, jetzt kommt nämlich noch ein Punkt dazu. Das nutzen die Industriellen nämlich jetzt auch aus, weil die engagieren jetzt richtiggehend Privatarmeen. Ein Satz, den ich in einer Biografie gelesen habe, da heißt es auch, Pinkerton became Capital's Private Army, also die Privatarmee des Kapitals. Wie es eben Carnegie auch macht beim Homestead-Streik. Ich meine, die engagieren sich einfach mal 300 Leute, bewaffnen die und schicken die dann auf die Streikenden los.
Ja, ja.
Und gerade in der Zeit ab Ende der 1870er Jahre, da steht Pinkerton halt vor allem dafür, Gewerkschaften zu infiltrieren, Wachen zu stellen, Streikende und mutmaßliche Gewerkschafter von Fabriken fernzuhalten und Schlägertrupps zu rekrutieren. Und auf der anderen Seite steht Pinkerton teilweise bis heute für moderne Detektivarbeit, weil sie eben Karteien anlegen mit den gesammelten Informationen. Die legen sich wirklich Netzwerke an Spionen an und haben ganz viele Agenten und Agentinnen, die im Land unterwegs sind und Informationen sammeln. Die arbeiten auch schon mit quasi modernen Medien, also mit Fotos. Und deshalb wird oft gesagt, dass Pinkerton auch so ein Vorläufer des FBIs war. Was insofern nämlich stimmt, weil spätestens ab der Jahrhundertwende, also so um 1900, übernimmt nämlich die Polizei diese Methoden auch immer mehr, setzt so eine Modernisierungsbewegung ein in der Polizei. So, es entsteht im Grunde die moderne Polizeiarbeit. Und die lassen sich halt ganz stark natürlich inspirieren von solchen Agenturen wie Pinkerton.
Mhm.
Das ist nämlich genau die Entwicklung, mit der ich mich in meiner Doktorarbeit beschäftigt habe, allerdings für Deutschland und Österreich, weil in Europa ist der Beginn der modernen Polizeiarbeit ein paar Jahrzehnte früher, also vor allem in England und Frankreich. Scotland Yard zum Beispiel wurde schon 1829 gegründet und ist eben so eine der ersten Kriminalpolizeien in Europa und war eben nicht nur, so wie ganz am Anfang Polizei ja vor allem so eine Art Sicherheitsdienst war, aber eben so als Ermittlungsbehörde, so als moderne Ermittlungsbehörde entstehen die eben erst in dieser Zeit. Und genau das wird aber dann später natürlich zum Problem für Pinkerton. In dem Moment, wo die Polizei diese Aufgaben wieder selber übernimmt und selber auch mit diesen Methoden arbeitet, also je mächtiger das FBI zum Beispiel wird, desto weniger Aufträge bekommt natürlich Pinkerton und das führt dann auch zu einer Krise dieser privaten Agencies.
Mhm.
Um vielleicht noch auf einen Fall einzugehen, Pinkerton-Agenten haben zum Beispiel Ende der 1860er Jahre die Reno Gang überführt. Hast du von denen schon mal gehört?
Reno, Texas wahrscheinlich, oder?
Reno,
Nevada? Nein, es gibt unterschiedliche, gell?
Bin mir nicht ganz sicher.
Es gibt viele Renos. Aber nein.
Die waren bekannt für ihre Eisenbahn- und Raubüberfälle. Angeblich auch so die ersten wirklich großen Eisenbahnüberfälle haben die begangen. Die heißen Reno Gang, weil sie von Frank und John Reno gegründet wurden. Und die gelten als die ersten Brotherhood of Outlaws und waren eben Vorbild für ganz viele andere kriminelle Gangs. Allerdings nicht für den Schinderhannes. Der ist nämlich
war ein bisschen früher.
Und der ist 1803 hingerichtet worden, ja.
Aha.
Aber du kennst die Reno Gang vielleicht auch durch Elvis Presley.
Weiß nicht, wo werden die da erwähnt? Im Oeuvre vom King?
Der Song Love Me Tender, einer seiner größten Hits, ist die Filmmusik zu einem Film, der The Reno Brothers heißen sollte. Man hat sich aber beim Filmtitel dann doch für Love Me Tender entschieden. Und Presley spielt in dem Film auch mit, und zwar einen der Renos.
Ja, verstehe. Ah, das gibt dem Wort Tender natürlich auch gleich eine ganz andere Bedeutung, wenn es um Züge geht.
Ja, ich habe den Film allerdings nicht gesehen. Ich weiß nicht, inwiefern da Raubüberfälle auf Züge eine Rolle spielen, aber vermutlich schon, wenn es um die Renos geht.
Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass das filmische Machwerk von Elvis Presley zu vernachlässigen ist.
Ja,
also ich lehne mich da jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber grundsätzlich haben die ja in erster Linie als Vehikel gedient. Ich glaube, die wenigen Versuche, wo er ernsthaftere Rollen oder quasi weg von diesem, wir machen jetzt einen Film, der daraus besteht, dass du alle 10 Minuten einen Song singst, das hat glaube ich nicht so funktioniert.
Verstehe. Ich kann mich ehrlich gesagt an diese Filme nur erinnern, weil sie, als ich ein Kind war, sind die halt manchmal so im Nachmittagsprogramm gelaufen. Aber ich habe jetzt nie bewusst einen angeschaut.
Ja.
Aber ich fand es interessant, dass Love Me Tender, einer seiner größten Hits, tatsächlich auch aus diesem Film stammt oder eben.
Ja, es sind tatsächlich mehr Songs, als man denkt, weil viele Songs, die er gemacht hat, sind ja dann in erster Linie für Filme gemacht worden.
Ja.
Das ist ja wirklich ganz interessant, was das Werk von Presley angeht. Ja, da gehen wir zu weit. Vielleicht machen wir mal eine eigene Folge über das Werk von Elvis Presley.
Am 1. Juli 1884 stirbt Alan Pinkerton dann. Wie und warum, weiß man nicht so genau. Also es gibt nämlich eine Geschichte, die immer erzählt wird, die aber ehrlich gesagt eher nach Anekdote klingt. Er soll sich nämlich angeblich auf die Zunge gebissen haben, als er in Chicago auf dem Gehweg gestolpert ist.
Mhm.
Die Verletzung soll sich dann entzündet haben und daraufhin ist er dann gestorben.
Oje.
Also gestorben ist er jedenfalls im Juli 1884 und dann übernimmt sein Sohn William Pinkerton die Agentur und...
Und er ist genauso skrupellos wie sein Vater.
Noch skrupelloser würde ich sagen, weil er ist dann derjenige, der im Grunde dieses Union-Busting dann wirklich zum Hauptgeschäftsfeld von Pinkerton macht.
Mhm.
Und da kommen wir nämlich am Ende jetzt auch mal zurück zum Homestead-Streik. Und der passiert ja erst einige Jahre, also 8 Jahre nach dem Tod von Alan Pinkerton. Und dieser Streik, ich habe schon gesagt, der ist der Höhepunkt dieser Entwicklung des Union-Bustings für Pinkerton. Dieser Streik bleibt jetzt auch nicht ohne Folgen für Pinkerton, nämlich nach dem Streik kommt derart viel Kritik auf, dass der Kongress Maßnahmen ergreift und 1893 das Anti-Pinkerton-Gesetz verabschiedet. Und dieses Gesetz schränkt eben die Beziehungen zwischen US-Behörden und privaten Sicherheitsdiensten dann erheblich ein. Unter anderem hat das Gesetz zur Folge, dass Personen, die bei Pinkerton arbeiten oder bei ähnlichen Organisationen arbeiten, nicht auch bei einer Behörde der US-Regierung beschäftigt sein dürfen.
Mhm.
Pinkerton gibt es übrigens heute noch. Der Claim ist auch gleich geblieben, We Never Sleep.
Aha.
Gehört allerdings inzwischen zum schwedischen Sicherheitskonzern Securitas.
Verstehe.
Das Interessante ist bei Pinkerton, dass der Name einerseits noch immer verbunden wird mit diesem Union-Busting, was ein großer Imageverlust war. Und gleichzeitig aber steht der Name auch oder ist stilprägend bis heute in vielen Büchern und Filmen, wenn es um klassische Detektivgeschichten geht.
Mhm.
Und der Name Pinkerton war ja auch so verbreitet, dass er eben umgangssprachlich auch für Detektiv stand. Und ich meine, er hat ja auch selber Detektivgeschichten veröffentlicht, was natürlich eine geniale Marketingmaßnahme war.
Mhm.
Wobei nicht ganz klar ist, ob er sie selber geschrieben hat oder ob es ein Ghostwriter war.
Wurden die geschrieben, bevor er die Agentur gegründet hat oder danach?
Nee, danach. Also
nicht so L. Ron Hubbard-mäßig mit Scientology, wo er zuerst die Science-Fiction-Bücher schreibt und danach was aufbaut, um das quasi nachzuspielen.
Nee, also er hat diese Fälle, die sie dann gelöst haben, die hat er dann immer in diesen Romanen verarbeitet.
Mhm.
Und ja, Pinkerton kommt wirklich ganz oft vor in Filmen, in Romanen. Und die Pinkerton Detective Agency, da ist die vielleicht auch mal untergekommen, spielt eine große Rolle in Red Dead Redemption 2.
Schau, Red Dead Redemption 2 ist eines dieser Spiele, das ich angefangen habe zu spielen und dann ist mir einfach aufgefallen, ich habe zu wenig Zeit dafür. Ich habe zu wenig Zeit dafür, weil es ein riesiges Spiel ist.
Mhm.
Und ich habe mir gedacht, na, mit diesen 1-2 Stunden maximal, die irgendwann in der Nacht spielen, das drucke ich nicht durch.
Verstehe.
Ich würde es wahnsinnig gern ausgiebigst spielen, aber da fehlt mir Zeit und auch ein bisschen die Geduld, muss ich sagen.
Verstehe. Ich habe eine Lösung, oder wir könnten vielleicht eine anstreben. Wenn wir, sagen wir mal, wir machen nur noch 2 Folgen im Monat, wird dir das helfen?
Es wird mir wahrscheinlich helfen, aber nein, ich glaube grundsätzlich, früher war ich, wie soll ich sagen, war ich besser im Spielen. Da habe ich einfach mehr Geduld gehabt. Heutzutage ist so, ist wahrscheinlich, weil ich merke, dass sie meine Lebenszeit, dass die enden wollend ist.
Ja.
Und dann weiß ich nicht, wie ich so viel Zeit darauf verbringe. Es gibt noch so viele andere Dinge, die.
Ja. Ich verstehe schon. Ich merke es auch an deinem Ehrgeiz, was Magic the Gathering angeht. Da könnte mehr Engagement kommen, muss ich sagen. Was mich zu meinem nächsten Thema bringt, auf meinem Radar ist Pinkerton nämlich im April 2023 aufgetaucht oder nochmal wieder aufgetaucht.
Mhm.
Da kam nämlich raus, dass ein YouTuber, der Videos zum Sammelkartenspiel Magic the Gathering macht, einen sehr unangenehmen Besuch von Pinkerton bekommen hat. Es war nämlich so, dass er sich Karten von einem Set gekauft hat, das noch gar nicht erschienen ist.
Mhm.
Also die Karten hätten aber eigentlich gar nicht zum Verkauf stehen dürfen.
Aha.
Und er hat diese Karten daheim. Was macht er als YouTuber? Er macht natürlich ein Video, wo er die Karten herzeigt. Woraufhin Wizards of the Coast, also das Unternehmen hinter Magic the Gathering, die Pinkerton engagiert. Die tauchen dann bei ihm zu Hause auf und setzen ihn unter Druck, die Karten wieder herzugeben. Das hat große Wellen geschlagen. Also vor allen Dingen das Set, um das es ging, war den Stress eigentlich gar nicht wert. Das war March of the Machine, The Aftermath. Das war noch vor deiner Zeit, Richard. Er hat jedenfalls den pingenden Leuten die Karten ausgehändigt und hat das YouTube-Video dann gelöscht. Aber es gab eine große Kritik daran, dass sie eben dieses private Sicherheitsunternehmen dafür engagieren, ihn unter Druck zu setzen, weil die haben wohl auch gedroht, irgendwie seine Karten zu beschlagnahmen und ihn verhaften zu lassen und so.
Ja, vor allem ist er auch illegal, oder, heutzutage?
Das ist tatsächlich, habe ich gelesen, eine Streitfrage, ob sie das hätten machen dürfen oder ob der YouTuber nicht auch eigentlich jetzt klagen sollte.
Ja, sehr unsympathisch das Ganze, muss ich sagen. Ja, ich finde es so interessant, dass sie tatsächlich noch existieren, auch unter diesem Namen, weil schon allein, was so irgendwie die Nachricht angeht, die man hat, nachdem er jahrzehntelang am Union Boston beteiligt war, will man sowas weiterhin, diese Assoziation behalten?
Ja, aber gleichzeitig stehst du halt auch so als eine der bekanntesten Detektivfirmen, also steht dieser Name auch für so Detektivarbeit insgesamt. Ist schon auch positiv besetzt, nicht nur negativ.
Ja, eh, aber...
Schwierig. Jedenfalls, Richard, das war meine Geschichte über Alan Pinkerton und seine Detektei-Sicherheitsdienst-Privatpolizei, die viele Jahre großen Einfluss hatte in den USA.
Ja, großartig. Also, ich finde, es ist so eine interessante Verknüpfung, weil, also Verknüpfung so, was an den Anfängen dieses Systems steht, wie wir es heute kennen und wo eben so viele Dinge vorkommen, die wir uns so, wenn wir über Rechtsstaatlichkeit und solche Dinge nachdenken, gar nicht vorstellen können, dass das so normal war.
Ja.
Grundsätzlich finde ich es immer problematisch, wenn dann private Unternehmen mit Aufgaben betraut werden, die eigentlich der Staat übernehmen sollte, in erster Linie, weil da halt diese Checks and Balances fehlen. Also all diese Rahmenbedingungen, die sich ein staatliches Unternehmen halten muss, die sind dann quasi out the window. Also das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum sie so eine erfolgreiche Agentur waren. Weil sie natürlich auch Dinge machen haben können, die andere nicht machen, also die staatliche Organe nicht machen haben können. Und ich finde es eben auch so interessant, wie sehr das dann auch mit fortschreitender Industrialisierung beziehungsweise auch fortschreitendem Kapitalismus entsprechend forciert worden ist dann.
Ja, genau.
Also gegen Ende des 19. Jahrhunderts.
Das war ja auch die Zeit dieses Gilded Age, wird das ja auch genannt, dieses vergoldete Zeitalter, wo du einerseits halt so einen großen Wirtschaftsboom hast, aber andererseits geht halt die Schere zwischen Reich und Arm massiv auseinander.
Ja.
Und in dem Moment haben die Industriellen halt jetzt auch Geld, um sich quasi so diese Aufgaben privatisieren zu können, die nehmen die natürlich dankbar an.
Ja, also dankbar.
Ja, nutzen das natürlich sofort aus. Und ich denke auch so, es sollte schon Bereiche geben, die eben keiner Gewinnmaximierung unterworfen sein sollten. Und Sicherheit sollte da drunter fallen.
Ja, aber ich meine, da sind die USA ja auch nicht gerade irgendwie Vorzeigeland, was Dinge angeht, die nicht solchen Mechanismen unterworfen werden sollten. Also wenn ich da jetzt an Healthcare in den USA denke, dann ist das ja auch ein riesiger privater Zweig, der es eigentlich nicht sein sollte.
Ja, voll.
Ja, sehr interessant. Ich möchte jetzt aber tatsächlich auch mal rausfinden, wo ich die Pinkertons schon mal gehört habe. Ob du sie tatsächlich in einer Folge schon mal erwähnt hast?
Ich habe tatsächlich, also jetzt, wo ich sehe, Janis hat mir einen Hinweis geschickt und hat auch darauf hingewiesen, dass wir Pinkertons schon mal erwähnt haben in Folge 261, wo es um Adam Worth ging, der Napoleon des Verbrechens, weil Adam Worth ja die Inspiration für den Gegenspieler von Sherlock Holmes war, also Professor Moriarty.
Ja, okay. Ah, sehr gut. Dann bin ich nicht einfach nur verwirrt. Sondern habe das tatsächlich aus deinem Munde schon mal gehört.
Ja, ist mir tatsächlich entfallen, aber ich habe es mir notiert hier.
Ja, das ist halt mittlerweile so ein bisschen schwierig, gell? Weil je länger Dinge her sind, desto weniger weiß man sicher, habe ich es tatsächlich in diesem Podcast schon mal erwähnt oder habe ich irgendwo drüber gelesen oder war es ein Hinweis und deswegen ist man irgendwie im Kopf. Aber es ist lustig, weil Dinge, die tatsächlich in den Folgen erwähnt worden sind, die haben doch immer so eine andere Position in meinem Hirn. Ja?
Ja.
Das ist schneller abrufbar als andere Dinge. Deswegen habe ich dann immer so einen Hunch. Ja, es ist schon mal vorkommen.
Ja, cool. Was Literatur angeht, kann ich das Buch Inventing the Pinkertons von S. Paul O'Hara empfehlen. Das gibt einen ganz guten Überblick und streift so ganz viele Themen, wo ich jetzt natürlich nur einige Beispiele rausgesucht habe. Es gibt ja ganz viele Fälle, wo sie beteiligt sind, wo sie auch so mit diesem Infiltrieren arbeiten, also dass sie irgendwo Spione oder Spioninnen so einsetzen. Ich weiß nicht, sagen die Molly Maguires was?
Nein.
Ist auch ein ein irischer Geheimbund, die dann sehr stark in den, ich glaube in Pennsylvania, in den Kohleminen arbeiten und die werden dann infiltriert und weiß nicht gar nicht, ob sie es schaffen, die aufzulösen, aber jedenfalls Pinkerton arbeitet dann ganz stark gegen diese Geschichte um die Molly Maguire, das ist auch ganz bekannt. Also da gibt es einige, die man da noch vertiefen kann.
Mhm. Notieren wir gleich. Sehr gut. Hinweise?
Nur von Janis, den ich gerade schon erwähnt habe.
Mhm. Und ansonsten ist er wieder quasi, also hast du dir gedacht, du möchtest eine Folge drüber machen, nachdem du diese Magic-Geschichte mitgekriegt hast, oder?
Nee, Pinkerton habe ich tatsächlich schon lange auf dem Schirm, weil ich dachte mir, es ist eine interessante Geschichte, aber mir war es als Thema, ich habe lange Zeit so keinen richtigen Zugang zum Thema gefunden und nachdem ich aber so einen Artikel zum Thema Homestead-Strike gelesen habe, dachte ich mir, ah, das ist ein ganz guter Punkt.
Mhm. Sehr gut. Ja gut, magst du dem Ganzen noch was hinzufügen oder sollen wir übergehen zum nächsten und letzten Teil dieser Folge, dem Feedback-Hinweis-Blog?
Ja, ich bitte darum. Ich bitte zum Übergang überzugehen.
Ich bitte zum Feedback-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm. Kann es direkt auf unserer Website machen, geschichte.fm, kann es auf den diversen Social-Media-Plattformen tun, dort heißt man Geschichte.fm oder auf Mastodon, einfach geschichte.social in einem Browser eingeben. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts tun oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Wer uns nicht nur hören, sondern auch lesen will, hat noch die Möglichkeit, sich ein Buch zu kaufen, da heißt Geschichten aus der Geschichte. Ich sage noch, weil wer weiß, wie viele Auflagen es noch geben wird.
Bitte was? Ich hoffe, dass jedes Mal eine neue gedruckt wird, wenn sie aussehen, oder? Funktioniert das nicht so?
Ja doch, na, irgendwann muss man es halt das Antiquariat beziehen.
Was Antiquariat? Gut, es sind ja ein paar Jahre hin, würde ich sagen. Entschuldige mal.
Merch gibt es unter geschichte.shop und wer diesen Podcast werbefrei hören will, hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus zu abonnieren und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 € im Monat. Da gibt es alle Infos unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Mario, Urs, Dominik, Laura, Katharina, Achim, Lars, Sebastian, Dirk, Steve, Florian, Nicola, Christopher, Oliver, Daniel, Sarah, Janosch, Carsten, Mitra, Martin, Antje, Kerstin, Klaus, Dominik, Tim, Florian, Vincent, Christian, Julia, Matthias, Fabian, Clemens, Paula, Maren, Eckhardt, Jörg, Ann-Kathrin, Felix, Judith, Lars, Alexander, Henning, Dieter, David, Angelika, Alexander und Silvia. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank und vielen Dank an Lene Kieberl fürs Schneiden dieser Folge.
Ja, Richard, dann würde ich sagen, mach mal doch das, was wir immer machen, oder?
Genau. Geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Mit Sezessionisten. Gibt es eine Alternative?
Mit Abspaltern. Ah. Was nicht.